Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte heute mit euch weiter im Philipper vorangehen. Und lasst uns zuerst Philipper 2 von Verse 1 bis 11 zusammen durchlesen. Schreibt Paulus an die Philipper: Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einem anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und die Gemeinde in Philippi war in vieler Hinsicht eine Vorbildgemeinde. Eine Gemeinde, die man empfehlen konnte. Eine Gemeinde, in deren Leben war, in der Geist Gottes regiert hatte. Eine Gemeinde, bei der Besuch man erfreut wurde, erbaut, wo man sich wohlgefühlt hat. Diese Gemeinde hat dem Paulus viel Freude bereitet. Und doch gab es unter den Philippern einen Mangel. Etwas, was Paulus seine Freude getrübt hat. Denn er sagt, so macht meine Freude völlig. Etwas, was eine gravierende Folge haben könnte. Es gab nämlich Streit im Hintergrund dieser Gemeinde. Wir lesen im Philipper 4, Vers 2, da schreibt Paulus an zwei Frauen: Ich ermahne Euodia und Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Es war eine Gefahr in diesem Streit für die Gemeinde vorhanden. Und dieser Streit kann eine lebendige Gemeinde zerstören. Meinungsverschiedenheiten können so weit führen, dass die Gemeinde sich teilt und dass sie womöglich zugrunde geht. Beispiele kennen wir aus unserem Leben zu Genüge, denke ich. Und deswegen sagte Paulus im zweiten Kapitel direkt mit der Ursache und mit der Behebung dieser Streitereien ein. Natürlich sind wir heute als Gemeinde Christi hier in Ulm oder allgemein weltweit nicht immun gegen diese Streitereien, gegen Meinungsverschiedenheiten. Wir stehen alle Gläubigen in der Gefahr, davon betroffen zu werden oder selbst so einen Streit, so eine Unstimmigkeit zu verschulden. Und Paulus in diesem Abschnitt sagt auch, die Lösung für alle Streitereien und Meinungsverschiedenheiten. Und die Lösung ist, wir lesen, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Die Lösung heißt, die Gesinnung des Christus soll für uns ein Vorbild, soll für uns ein Ziel, ein Maßstab sein oder Maßstab werden. Und damit fängt auch Paulus in diesem Kapitel an. Ich habe diese 11 Verse für mich in 5 Teile aufgeteilt und habe für mich so eine Überschrift gemacht oder mehrere Überschriften gemacht. Vers 1 und 2, ja, die Merkmale einer lebendigen Gemeinde. Paulus fängt ja an, Ermahnung in Christus, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, Herzlichkeit und Erbarmen. Es waren schon vorhanden, es waren in der Gemeinde, es wurde ausgelebt. Was noch gefehlt hat, eines Sinnes zu sein, die gleiche Liebe und Einmütigkeit und ein Ziel, auf das eine bedacht sein. In Teil 2 ist in Vers 3 und 4, tut nicht aus Selbstsucht, es geht um eitlen Ehrgeiz, Selbstsucht. Ich habe für mich so überschrieben, göttlicher Tausch, alt gegen neu. Selbstsucht gegen Demut, eitler Ehrgeiz gegen achte den Nächsten höher als dich selbst. Hochachtung für den Nächsten. Teil 3 ist nur ein Vers, Vers 5, denn es soll so gesinnt sein wie Jesus Christus. Es klingt wie ein Gebot, es ist keine Empfehlung, denn ihr sollt. Teil 4, dann beschreibt uns Paulus die Gesinnung Jesu Christi, als er vom Himmel gekommen ist, was er alles auf sich genommen hat. Das werden wir dann näher betrachten. Teil 5, nach der Erniedrigung kommt die Erhöhung. Lasst uns mal Vers für Vers diese wunderbare Stelle betrachten. 7 Merkmale einer Gemeinde, einer gesunden Gemeinde. Paulus, Christus, für Zuspruch der Liebe, für Gemeinschaft des Geistes, von Herzlichkeit und Erbarmen. Wenn ihr hier schreibt, wenn es oder gibt es bei euch Ermahnung in Christus, so ist das keine Frage, sondern eine Feststellung. Man könnte auch sagen, weil es bei euch Ermahnung in Christus gibt, weil es Zuspruch der Liebe praktiziert wird, weil alle Gläubige am Heiligen Geist teilhaftig sind und von ihm sich leiten lassen, weil bei euch Herzlichkeit und Erbarmen aneinander geübt wird, weil euch alle diese Dinge nicht fremd sind, so macht doch meine Freude völlig, indem ihr weiterhin wächst, indem ihr eines Sinnes werdet, eine Liebe habt, die gleich zu allen ist und einmütig auf das eine bedacht ist. Ein englischer Evangelist und Pastor, Mayer, beschreibt diese 4 Merkmale und Motive folgendermaßen. Die Überzeugungskraft, die von Christus ausgeht. Die Überzeugungskraft nicht aus meinem rhetorischen Können, weil ich so super argumentieren kann, weil ich mit meinen Argumenten jeden erschlagen kann, weil ich so wortgewandt bin, dass mir keiner widerstehen kann, sondern die Überzeugungskraft, die von Christus Jesus ausgeht. Die Überzeugungskraft aus dem Evangelium, aus dem Wort Gottes. Die mitfühlende Fürsorge, die ihren Ursprung in der Liebe Gottes hat, in der Liebe Christi hat. Ich kann mit meinen Mitgeschwistern, mit meinen Brüdern, mit meinen Schwestern mitfühlen, wenn er sich in schwieriger Situation befindet. Ich kann mit ihm mich mitfreuen, weil es ihm gut geht, wenn er Gebetserhörung hat, wenn er weitergekommen ist im Glauben. Ich kann die Sorge für meine Mitgeschwister nicht aus Eigennutz, weil mir etwas damit erhoffe, nicht, dass ich dann mir Freunde sammle, sondern dass diese mitfühlende Fürsorge in der Liebe Christi gegründet ist. Und Nächstenliebe und Erbarmen. Ich liebe meinen Nächsten, wie der Herr es mir geboten hat. Ich liebe meinen Nächsten nicht, weil er manchmal vielleicht besonders liebenswürdig ist. Denn wir sind nicht immer liebenswürdig und wir sind nicht allen Menschen liebenswürdig. Doch liebe ich ihn aus dem Grund, weil der Herr mich geliebt hat. Paulus will hier sagen, wenn alles hier einen Wert für euch hat, eine Bedeutung für euch hat, dann will ich, dass sie Philippa weitergeht, dass sie weiter wächst. Was noch fällt, dass es noch hinzukommt. Und was fällt hier den Philippern? Das heißt, macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, Einmütigkeit und ein Ziel. Und was bedeutet, eines Sinnes zu sein? Heißt es, dass Christen alle gleich denken, alle gleich fühlen, alle gleichgeschaltet sind, wie Roboter? Na, das heißt überhaupt nicht. Es gibt in Evangelien, im Wort Gottes, grundlegende Prinzipien, an denen nicht zu rütteln gibt. Und da gibt es keine Meinungsverschiedenheit, darf es keine geben. Aber es gibt genug auch Sachen, wo wir verschiedene Meinungen sein können. Wo Gott uns Freiheit gegeben hat, an verschiedenen zu denken. Und es muss möglich sein, dass wir als Kinder Gottes in solchen Fragen, in solchen Situationen nicht immer auf unsere Meinung bestehen und nicht sagen, es ist die Meinung und die ist einzig wahre richtige. Es muss möglich sein, dass wir auch uns zurückziehen können und sagen, oder einen Kompromiss finden können und nicht auf unsere Meinung beharren, weil wir der Meinung sind, dass es der einzig richtige ist. In Römer 12, Vers 16 schreibt Paulus: Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch hinunter zu den Niedrigen, haltet euch selbst nicht für klug. Ich muss nicht immer das letzte Wort haben. Ich muss nicht immer Recht behalten. Es muss nicht immer nach meiner Meinung gehen. Ich soll ruhig auch zurückstecken können oder anderen Vortritt lassen. Dieselbe Gesinnung zu haben bedeutet, so wie Christus, gesinnt zu sein und auch so zu handeln. Paulus führt uns vor, was es heißt, Gesinnung Christi zu haben. Dann spricht er von derselben Liebe oder von der gleichen Liebe. Und das heißt, ich liebe meine Geschwister alle gleich. Ich liebe meine Geschwister so, wie Gott mich geliebt hat. Ich nehme sie so an, wie sie sind. Mit allen ihren Macken, mit allen ihren Fehlern, mit allen ihren Eigenheiten. Und vielleicht manchmal wunderlichen Sachen. Ich schaue sie so mit solchen Augen an, wie Gott sie angeschaut hat. Ich besinne mich auf mich selber und mache mir selber bewusst, wie Gott mich angenommen hat. Er hat nicht gewartet, bis ich liebenswürdig war. Er hat nicht gewartet, bis ich mich gebessert habe. Er hat nicht gewartet, bis ich mal gedacht daran habe, mich zu bessern, sondern er hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Er hat damals schon im Kreuz auf Golgatha für uns bezahlt und uns unendlich geliebt hat. Es ist eine Liebe, die keinen Kosten scheut. Ein Menschen zu lieben, wo nichts kostet, ist einfach, ja. Ein Menschen zu lieben, der dich liebt, ist angenehm. Aber einen Menschen zu lieben, der dich nicht so gerne mag vielleicht, der sich an dich stößt oder etwas seltsam an dir findet, das ist eine ganz andere Sache. Die gleiche Liebe, die durch den Tod geht, eine Liebe ohne Ansehen der Person. Dann spricht er von Einmütigkeit und auf das Seine bedacht oder ein Ziel vor Augen haben. Als Kinder Gottes müssen wir dahin kommen, dass wir wie ein Mann dem Herrn nachfolgen. Trotz, dass wir so viele und verschiedene sind, aus allen Bildungsgraden und verschiedenen Prägungen, muss es uns möglich sein, einmütig vor Gott zu wandeln, in Harmonie auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Alle Wünsche, alle Absichten, alle Kräfte, alle Gedanken, alle Kreativität, alles zusammen muss zu einem Wunsch verschmelzen und verlangen, Gott, den Vater, zu ehren durch unser Leben. Nicht jeder Einzelne, sondern gemeinsam. Denn wir sind ein Leib. Und in einem Leib, in einem gesunden Leib, wirkt alles zusammen. Da schreit nicht die Hand, ich will es so, der Fuß, ich will es so, und der Kopf, ich will es so, sondern alles unterwirft sich einem Haupt und alles ist füreinander da. Römer 15, Verse 5 bis 6, da lesen wir: Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und den Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus euch uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Damit wir einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus loben. Eigentlich ist das Endziel unserer Daseinsberechtigung. Wir wurden nicht erschaffen, um die Erde einfach so zu bevölkern. Nicht um uns zu lieben, uns zu streiten oder sonstige Sachen. Sondern der Mensch wurde erschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben und letztendlich seinem Schöpfer die Ehre zu bringen. Das ist das oberste Ziel. Schreibt Paulus: Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Nicht, weil es euch gut geht, es wird euch gut gehen, aber letztendlich ist das große Ziel, Gott anzunehmen. Jesus schreibt, oder Jesus sagt in Johannes 6, Vers 38, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus hat uns vorgelebt, was unser Ziel betrifft. Er ist gekommen, nicht seinen Willen durchzusetzen, nicht seinen Willen zu leben, sondern den Willen dessen, der ihn gesandt hat, damit der Vater verherrlicht wird. Und hier ist vielleicht die erste Anwendung aus diesem Kapitel. Eine Zeit oder eine Möglichkeit, uns selber und unsere Gemeinde anhand dieser Stelle zu reflektieren. Woher kommt unsere Überzeugungskraft und unsere Ermahnung? Geht diese aus Christus heraus? Ist sie in Christus gegründet? Oder steht sie auf einem anderen Grund? Ist unsere Fürsorge und Mitgefühl in der Liebe Christi gegründet? Oder haben wir einen Hintergedanken, der uns ja zu unserem Vorteil verhilft? Sehen wir unsere Geschwister, die wirklich wiedergeboren sind, als solche, die den Heiligen Geist teilhaftig sind? Egal, wie viele Macken sie haben, wie viel sie zu kämpfen haben, wie weit sie in ihrem geistlichen Leben sind, oder entsprechen sie nicht unserem Maßstab? Sind wir herzlich und barmherzig zueinander? Können wir unsere Bruder und unsere Schwester in den Arm nehmen, ermutigen, trösten? Können wir sanft ermahnen, wenn es nötig ist? Oder gehen wir manchmal mit unserer Ermahnung wie Axt im Wald rum, dass da nachher sich meistens nichts regt und alles erschlagen ist? Und der Herr hat es nicht so getan. In Verse 3 und 4 geht Paulus, oder spricht eine Warnung aus. Er sagt, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Andere übersetzen eitlem Ehrgeiz. Sondern in Demut achte den anderen, einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue auf das Seine, nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Nun, Selbstsucht und eitler Ehrgeiz sind größten Feinde für jede Gemeinschaft. Vor allem aber für die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr gerne in der Gemeinschaft eines selbstsüchtigen Menschen seid. Also ich mache es nicht gern. Also ich ertrage solche Gemeinschaften nicht gerne. Man kommt sich so minderwertig vor, weil der Selbstsüchtige alles besser weiß, alles besser macht. Zu allem die besten Kommentare, die coolsten Kommentare hat. Man kommt sich so richtig minderwertig vor. Selbstsucht wirkt zerstörerisch auf die Person, wie es schon sagt, Selbstsucht. Und jede Sucht, der dem Mensch erlegen ist, zerstört auf die Dauer einen Menschen. Selbstsucht zerstört zuerst die umgebende Gesellschaft. Wenn wir lauter Selbstsüchtige sind, so ist Gesellschaft verdorben und eigentlich zerstört. Es ist keine Gesellschaft, es ist Ansammlung von Egoisten. Wie jede Selbstsucht beraubt auch Selbstsucht jeden Menschen, auch die Gemeinschaft anderer Menschen und schließt ihn aus. Er wird einsam oder er befindet sich im Kreise der Gleichgesinnten, genauso Selbstsüchtigen. Aber Gemeinschaft kann man das nicht nennen. Es ist eher so ein Haifischbecken. Der Ältere oder der Stärkere und der Größere, der überlebt. Und schließlich macht es einen kaputt. Es zermürbt einen. Wenn du alles besser weißt, wenn du alles besser kannst, hast du bald keinen Nachbar, der mit dir gerne sich unterhält. Du hast einfach keine Gemeinschaft. Du wirst einsam. Weil so einen Perfekten gibt es nicht noch einmal. Und wenn es so eine Gleiche kommt, dann macht man sich auf den Weg, noch besser zu werden, um den zu überrumpeln oder den zu übersteigen in seinen Fähigkeiten. Und dann spricht Paulus von eitlem Ehrgeiz oder von nichtigem Ehrgeiz. Nun, Eitelkeit und Ehrgeiz ist ein besonders übles Ehepaar. Wo Eitelkeit und Ehrgeiz zusammen sind, da wird das schwierig für den Menschen. Und Eitelkeit betreibt die übertriebene Fürsorge für unsere körperliche Belange und auch geistige Vollkommenheit, nicht geistliche, geistige Vollkommenheit. Das heißt, ein eitler Mensch möchte alles am besten haben. Er möchte zuerst aus der Masse herausstechen, egal wie, durch sein Äußeres, durch sein Benehmen. Und er möchte somit bewundert werden. Er ist ein Selbstdarsteller. Er möchte immer und zu jeder Zeit im besten Licht erscheinen. Dass die Leute zu ihm aufschauen und sagen, boah, das ist einer. Der hat es mal geschafft. Der macht alles richtig. Nun, alles Wissen und alles Schönheit ist eitel. Das lesen wir schon in Sprüchen und im Prediger. Salomo schreibt, es ist alles Eitelkeit, alles vergänglich. Alles, was nur so lange währt, bis wir jung sind, oft die Schönheit und die Klugheit, bis wir noch bei Verstand sind. Und dann kommt der Ehrgeiz dazu. Ein ehrgeiziger Mensch wird in der Regel in die Gesellschaft willkommen geheißen, weil dieser ehrgeizige Mensch hat was vorzuweisen, hat eine Leistung gebracht, hat sowas gebracht, hat Erfolg gehabt in seinem Tun. Ein ehrgeiziger Mensch hat oft Einfluss auf andere und er übt auch diesen Einfluss aus, hat Anerkennung bei den anderen. Sein Wort gilt was. Wenn er was sagt, dann heißt das, ja, der hat was getan. Er übernimmt die Führung und er sammelt Wissen und Macht an und missbraucht es. Alle diese Merkmale dienen einem ehrgeizigen Menschen dazu, dass er größer wird. Er missbraucht diese Eigenschaften zu seiner Selbstverherrlichung, zu seinem Selbsterbauung. Er möchte größer und mächtiger werden. Es ist eigentlich ein totaler Egoist, ein hochmütiger Mann. Nun, wir wissen, was Gott zu so einem Hochmütigen, was Gott zu Hochmut zu sagen hat. Wir lesen 1. Petrus 5, Vers 5. Da schreibt Petrus: Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, denn ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Und dann kommt die Aussage, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gott widersteht den Demütigen, widersteht den Hochmütigen und Demütigen gibt er Gnade. Wenn bei uns Eitelkeit und Ehrgeiz verbreitet sind, so haben wir einen mächtigen Feind. Aus unserem Freund, aus Jesus Christus wird ein Feind, weil er es nicht durchgehen lassen wird uns. Er wird uns so weit bringen, dass wir es irgendwann mal ablegen müssen oder ablegen werden, sei es auf die sanfte oder auf die harte Tour. Jesus spricht selber zu uns in Matthäus 11, Matthäus 11, Vers 29. Was er von uns verlangt oder was er von uns erwartet. Vers 28, kommt alle her zu mir, die mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Jesus ruft uns auf, Demut zu lernen. Kommt her zu mir alle, die beladen seid. Da könnt ihr alles abladen. Hier bei mir könnt ihr lernen, was Demut heißt. Denn ich bin vom Herzen demütig. Und dann, anstelle der Hochmut, Hochachtung vor meinen Nächsten. Gott will, dass wir uns zurücknehmen, dass wir anderen höher halten wie sich selber. Gott will, dass mein Nächster größer wird in meinen Augen. Denn in der Regel oder in unserer sündigen Natur ist mein Nächster zumindest auf der eine Stufe niedriger wie ich, meistens aber viel, viel niedriger. Demut anstelle Selbstsucht, Hochachtung fürs Nächsten, anstelle der eitlen Ehrgeizigkeit. Ich zuletzt, mein Nächster zuerst. Im Vers 3 oder im Vers im Teil 3, im Vers 5 legte Paulus unseren oder lenkt Paulus unseren Blick auf den Herrn Jesus. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Nun, wir lesen oft diese Stelle und denken uns nicht dabei. Wir sollen so gesinnt sein. Und wir nehmen es, wenn ich manchmal mein Verhalten sehe, so als, ja, als Floske, als ein Satz, der auch wenig Bedeutung hat. Ihr sollt so sein. Wir lesen im Alten Testament, Gott hat dem Volk Israel Gebote gegeben. Da steht geschrieben, du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Hier steht, ihr sollt oder du sollst so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Es ist keine Empfehlung, wo wir sagen können, ja, das ist eine Möglichkeit von vielen. Ich kann mir aussuchen. Es ist eigentlich ein Gebot Gottes durch den Paulus an uns geschrieben. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus es war. Es ist Gottes Wille, dass wir die gleiche Gesinnung seines Sohnes bekommen. Denn nur so können wir in seiner Gegenwart leben. Nur so können wir seinen Willen sprechen. Nur so können wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Kapitel 13 des Johannes-Evangeliums, Vers 34, 35, da spricht Jesus zu uns. Johannes 13, Vers 34, sagt Jesus eigentlich das Gleiche, was Paulus hier gesagt hat. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr die Liebe untereinander habt. Ihr sollt so werden wie ich in der Gesinnung. Natürlich können wir nicht so wandeln, so fehlerlos wandeln wie Jesus Christus, der war ohne Sünde. Wir sind aber mit Sünde behaftet und im sündigen Leib. Doch erwartet von uns, Herr Jesus Christus, dass wir die gleiche Gesinnung annehmen und entwickeln in unserem Leben, mit seiner Hilfe. Und im Versen 6 bis 8 beschreibt Paulus ein wunderbares Beispiel der Gesinnung Jesu Christi. Eigentlich ist es unmöglich, dieses gebührend zu beschreiben, was Gott für uns getan hat, was Christus auf sich genommen hat, um uns zu retten, um uns zu erkaufen, um uns das Leben zu schenken. Und zuerst sagt Paulus, ich lese mit Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt des Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Haben wir uns mal diese Gedanken gemacht, was diese Stelle bedeutet? Was es für Jesus bedeutet hat, vom Himmel herabzukommen. Ich möchte eine wie eine kleine Gegenüberstellung. Oder uns, unser Handeln mit Jesu Handeln vergleichen. Und wir lesen, Jesus, als er in Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festgilt, Gott gleich zu sein. Jesus hat alle Macht, alle Weisheit, alle Herrlichkeit, Erhabenheit dort im Himmel gehabt. Er war Gott gleich. In seiner Person wie in seiner Stellung. Er hat uns gar nicht nötig gehabt. Er hat keinen Menschen nötig gehabt. Er hat unsere Gemeinschaft nicht nötig gehabt. Er war vollkommen zufrieden und glücklich in Gemeinschaft seines Vaters. Auch Vater hat keine Nötigkeit gehabt, mit Menschen Gemeinschaft zu haben. Wenn er mit uns Gemeinschaft hat, wird er dadurch nicht glücklicher. Wir schon. Wenn er mit uns Gemeinschaft hat, geht es ihm nicht irgendwie besser oder es erfüllt nicht irgendwas, was ihm gefällt hätte. Er ist vollkommen in sich selber glücklich und zufrieden. Er braucht uns nicht. Und doch hat Gott, der Vater, oder unser Gott, hat uns erschaffen, hat uns in Gemeinschaft mit ihm gesetzt. Wir Menschen, wir gehen verloren. Wir haben uns abgewandt. Wir haben rebelliert. Wir haben gesagt, wir kommen an dich zurecht. Wir haben uns selber auf den Thron unserem Herz gesetzt. Dahin, wo Jesus oder wo Gott sein Platz war, haben wir uns selber gesetzt. Und Gott hat in seiner Weisheit entschieden, in seiner Gnade und Erbarmen, dass sein Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde kommt. Und Jesus Christus, der hält es nicht fest wie ein Raub. Wissen wir, was es heißt, wie ein Raub festzuhalten? Wenn man irgendwas durch ungerechtes Handeln oder durch irgendwelche zwielichtige Handlung irgendwas angeeignet hat, ja, da hält man das fest, weil man es weiß, gehört einem gar nicht. Ja? Wenn ich irgendwas gestohlen habe, sei es Bonbon oder Millionen, meistens hält man es fest. Ja, das sieht man in den Kindern, das weiß ich von mir aus. Als Kind, wenn man da irgendwo Bonbon gefunden hat und dann angeeignet hat, das keiner gewusst hat, man hat es versteckt, ja? Man hat es wie ein Raub festgehalten. Man hat gewusst, das gehört einem nicht. Und man möchte es nicht hergeben, obwohl man es weiß, dass es meinem nicht gehört. Herr Jesus Christus hat das nicht so getan. Er ist nicht darauf bestanden und gesagt, meine Ehre, meine Herrlichkeit, mein Stand, ja, das kann ich aufgeben. Das geht nicht. Nein, der hat es hingegeben. Er gab alle seine Rechte, alle seine Privilegien im Himmel auf. Er, dem die Engel dienten, in seiner Herrlichkeit, die ihn anbeteten, die riefen, heilig, heilig ist der Herr. Er hat es aufgegeben. Er, der bedient wurde, wurde zum Dienenden. Er hat uns gezeigt, was es heißt, loslassen. Und seine Erniedrigung wurde noch größer. Er hat sich seine Herrlichkeit überkleidet mit unserem vergänglichen, sündigen, dreckigen Menschenfleisch. Er wurde wie wir Menschen, doch ohne Sünde. Seine Herrlichkeit wurde überdeckt mit einem Leib, das er selber einmal geschaffen hat. Er kam in einen Menschenleib. Er musste Schmerzen ertragen, Krankheiten. Er musste Neigung getragen, Hass. Seine Stelle als Sohn Gottes oder als Gott tauschte er gegen einen Menschen. Und selbst hier auf der Erde, als er schon hier war, ging es weiter. Er ist nicht gekommen auf die Erde und gesagt, okay, wenn ich schon Mensch werde, dann möchte ich wenigstens ein König sein. Wenn ich schon Mensch bin, dann möchte ich wenigstens was zu sagen haben. Ich möchte Macht und Reichtum hier, das Vergängliche haben. Nein, er kam als ein kleines Kind, als ein armes Kind zur Welt, in einer armen Familie. Wir lesen, er wurde arm, auf dass wir reich werden. Er hat uns vorgelebt, was es heißt, gehorsam zu sein. Er, der immer nur Befehle austeilen konnte, der eigentlich keinem etwas in der Rechenschaft oder Gehorsam schuldig war, hat uns vorgelebt, was es heißt, gehorsam zu sein. Er nahm Gestalt eines Knechtes an und er erniedrigte sich selbst. Als die Menschen ihn erhöhen wollten, hat es das abgelehnt. Warum? Weil er uns geliebt hat, weil er den Vater geliebt hat. Weil er uns zeigen wollte, was es heißt, ein Leben zu führen, das Gott geehrt wird. Eigentlich können wir das Menschen, können wir Menschen mit unserem kleinen Verstand das gar nicht fassen. Wir können es nicht verstehen, was es in, ja, was es wirklich heißt, so eine Erniedrigung durchzuleben, so eine Erniedrigung auf sich zu nehmen, weil wir es einfach nicht kennen. Ja? Egal wie erniedrigt wir werden, egal wie demütigt wir werden, werden wir nie das erleiden können, was der Herr Jesus erlitten hat. Was der Herr Jesus für uns erlitten hat, weil er ein vollkommener, heiliger, sündloser Gott ist. Und dann gibt es eine wunderbare Wendung in Vers 9. Da schreibt der Paulus, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Nach einer unsagbaren Erniedrigung und unvorstellbaren Leid, was Jesus erlitten hat, hat Gott ihn erhöht. Jeder Jesus, der sich selbst erniedrigt hat, wurde von Gott erhöht. Und so weit erhöht über alle Maßen. Das heißt, es gibt keinen Größeren wie Jesus. Wenn Gott sagt über alle Maßen, dann ist der der Allergrößte, der Allerschönste, der Allerstärkste, der Allerweiseste, der über allen steht, dem alles unterworfen wird. Er hat einen Namen gegeben, obwohl er sich keinen Namen machen wollte. Er hat einen Namen gegeben, der über alle Namen steht. Im Namen Jesus dürfen wir zu Gott kommen. Im Namen Jesus dürfen wir Vater anbeten. Jesus sagt, wenn ihr meinen Vater in meinen Namen bietet, so wird er euch geben. Wir können nicht im Namen von Paulus kommen oder Johannes oder Petrus oder sonst jemanden, Heiligen oder Propheten. Wir dürfen im Namen Jesu zum Vater kommen. Und der Vater wird uns nicht abweisen. Das hat Jesus selber gesagt. Im Namen Jesu bekommen wir Leben und alle seine Schätze. Wir werden Mitbürger und Miterben in seinem Namen. Und dann, damit sich alle Knie derer beugen, die auf Erden, im Himmel und unter der Erde sind. Es wird eine Zeit kommen, da wo jeder Mensch sich beugen wird. Eine freiwillig tun es heute, seine Kinder, die eine werden es unfreiwillig. Unter der Strafe, unter Qualen von Strafen müssen sie zugeben werden, dass Herr der Herr der Herrlichkeit ist. Der Herr, dass der über allem steht, dass es ihm alles unterworfen wird. Und alle Zungen werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes. Dieses Bekenntnis gilt Ehre Gottes. Jeder wird bekennen, dass der Herr, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Ehre, alle Anbetung verdient. Zum Schluss nochmal den 15. Vers, dann möchte ich mit euch beten. Denn ihr sollt so gesehen sein, wie es Christus Jesus auch war. Paulus schreibt hier oder erinnert die Philippa daran, dass sie eine Gesinnung haben sollten wie Jesus Christus. Er will, dass durch diese Gesinnung die Gemeinde wächst und der Vater im Himmel und der Herr Jesus verherrlicht werden. Lasst uns noch aufstehen und beten.